Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Neue Musik fand und findet auch im Fernsehen statt. Das März-Musikfestival in Berlin zeigt im Rahmen des Projekts Televisions, wie die musikalische Avantgarde des 20. Jahrhunderts TV-mäßig erzählt wird. In Dokus, Porträts, Konzertmitschnitten, Talkshows, Fernsehopern und anderen Formaten. Schätze aus über 40 Fernseharchiven, aber warum ist das eigentlich spannend? Im Programmtext heißt es, Televisions richtet einen kritischen Fernblick auf diese Selbstdarstellung der neuen Musik in einem Massenmedium, das selbst historisch und im Verschwinden begriffen ist. Und bei mir im Studio ist jetzt März-Musikfestivalleiter Berno Udo Polzer. Hallo und willkommen.
Vielen Dank.
Herr Polzer, inwiefern ist der Blick kritisch? Denn zunächst mal zeigen Sie ja mehr als 250 Filme, also da muss man ja auch erstmal durchblicken.
Kritisch steht als Ansatz in unserem Blick auf diese Geschichte. Ich glaube, dass man aus der Sensibilität unserer Gegenwart heraus erkennt, dass in den 50er bis 90er Jahren diese Bewegungen in der neuen Musik geprägt sind von Eigenschaften, die uns heute als problematisch erscheinen. Das ist zum einen damit verbunden, dass wir auf der Ebene der großen Heroen der Avantgarde nur weiße Männer finden in dieser Erzählung. Das bildet allerdings nicht die Tatsache ab, dass sehr viele Komponistinnen und Komponisten aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlicher Hautfarbe und vor allem auch viele weibliche Akteurinnen in dieser Geschichte sehr, sehr wichtig waren. Und wir wollen einfach mit dieser Distanz, die jetzt uns erlaubt, auf die 50er bis 90er Jahre zu blicken, was zurechtrücken an dieser Erzählung. Denn diese Erzählung war natürlich keinesfalls neutral. Sie kam aus häufig staatlich geförderten Fernsehanstalten, die eingeschrieben waren in eine politische Situation ihrer jeweiligen Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, was bei diesen Erzählungen vergessen wurde, wer rausgefiltert wurde.
Damit wir jetzt besser noch verstehen, worüber wir reden, nehmen wir mal so einen weißen Mann, also Protagonisten, der in diesen Fernsehsendungen vorkommt. John Cage, nun einer der allerberühmtesten der neuen Musik überhaupt. Birdcage, ein Porträt über John Cage von 1972.
I love you.
You do. I like you too.
Seems to me, we do what?
In unserem Leben tun wir scheins, wozu wir selbst uns auffordern oder wozu jemand anders uns einlädt. Eben jetzt hat man mich gebeten, ein Musikstück zu schreiben. Dadurch werde ich sozusagen zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft.
That makes me so to speak.
John Cage philosophiert da und offensichtlich auch in einem Dialog mit einem Vogel. Also Birdcage, Vogel, Käfig, Analogie. Was ist das für ein Film und inwiefern ist er typisch TV für das, was Sie eben beschrieben haben?
Birdcage ist eine der großen Arbeiten der 70er Jahre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Deutschlands. Hinsichtlich seiner Qualität, seiner filmischen, seiner cinematografischen Radikalität und seiner sehr gehaltvollen und poetischen Sprache. Das ist ein Film von Hans G. Helms. Wir haben im Zuge der Recherche zahlreiche seiner Filme wiederentdeckt, die wir teilweise erstmals wieder zeigen seit den 70er Jahren. Mhm. Denn es ist ja so, dass viele dieser Arbeiten in den Archiven regelrecht verschwinden.
Man kann froh sein, wenn die Filme überhaupt gut archiviert werden und nicht kaputt gehen. Ne?
Absolut. Vieles ist verschwunden. Und das ist ein Fall von einer fantastischen Arbeit, wo man sieht, was Fernsehen machen könnte. Mhm. Hans G. Helms war selber Künstler, kritischer Geist, Forscher, war sehr eng verbunden mit einigen Figuren der Avantgarde, darunter eben John Cage. Und das ist so ein Beispiel einfach von einer Fernseharbeit, die einen eher entlässt mit dem Gefühl, dass man im Kino war. Und Cage ist natürlich eine ganz wichtige, faszinierende Figur der Avantgarde. Ich möchte auch sagen, es geht nicht nur darum, dass es hier weiße Männer sind, die im Vordergrund stehen, sondern es geht eigentlich um eine Tiefenschärfe des Geschichtsbildes. Ja? Mhm. Denn wenn man sich die Kataloge der Fernseharchive ansieht, dann verschmilzt sozusagen diese reale Vielfalt der musikalischen Avantgarde zusammen auf eine Handvoll von Namen. Das sind vielleicht 20 Protagonistinnen und Protagonisten, die dann sozusagen stellvertretend für den ganzen musikalischen Fortschritt, für die ganze Ideenvielfalt dieser 5 Jahrzehnte stehen.
Was ja per se schon mal ungerecht ist, oder?
Was ungerecht ist und was in erster Linie aber auch, glaube ich, einen großen Verlust darstellt an Wissen und an fantastischen Arbeiten, die eben in diesen Geschichten nicht vorkommen.
Bevor wir darauf noch im Einzelnen kommen, hören wir noch ein anderes Beispiel. Perfect Lives, an Opera for Television von Robert Ashley.
How could he know that that's my name? Or that half a pint is just enough for me? Move closer to Barr to reassure him. Notice, thanks to this strange light of feeling, don't keep from yourself the need to do good. Songs, yes. Earnestness of purpose, no. So, with this message, I adjust my body some to calm him. We're all in this together, aren't we? Hi, my name's Buddy. If I could help you make the load a little lighter, it would be my pleasure.
Ja, das einflussreichste Musiktheater-Textstück der 80er Jahre wurde Perfect Lives auch genannt. Warum war diese TV-Oper so wichtig?
Ich glaube, Robert Ashley hat eine Sprache gefunden für die USA in einem Medium, das natürlich besonders in den USA ungeahnte Ausmaße an Einfluss gewonnen hat, nämlich dem Fernsehen, und hat eben eine Oper geschrieben, die aus diesem Medium herausgedacht ist. Der Begriff Oper ist da vielleicht in Frage zu stellen, aber es bedeutet eben eine Erweiterung dessen, was sozusagen historisch die Oper war, aus Europa kommend. Und das Format, die Sprache, der Umgang mit Sprache, die Bildwelten haben sozusagen, glaube ich, ikonisch für die späten 70er Jahre etwas formuliert, und entsprechend ist sein Einfluss sehr groß. Es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich das Format Fernsehen in diesen 5 Jahrzehnten für künstlerische Zwecke verwendet wurde. Wir zeigen ja eben, wie Sie gesagt haben, eine ganze breite Palette von Nachrichtensendungen über Dokumentationen bis eben zu künstlerischen Formaten. Mhm. Und da ist es unglaublich interessant zu sehen, gerade wie in den 70er Jahren mit dem Fernsehen künstlerisch umgegangen wurde. Ja? Wie in Österreich fast gleichzeitig wie mit Perfect Lives von Robert Ashley ganz dröge Fernsehspiele inszeniert wurden, wie aber eben auf der anderen Seite des Atlantik ganz anders umgegangen werden konnte mit diesem Medium.
Ich habe jetzt auch prominentere Beispiele rausgesucht, weil man natürlich ja auch als Zuhörer, als Besucher des Festivals irgendwie eine Auswahl treffen muss. Das ist ja alles gar nicht zu bewältigen. Wenn man jetzt diesen spannenden Aspekt, den Sie eben erwähnt haben, also da auch Filme sich raussucht, die in, sagen wir mal, zum Beispiel in der Diktatur entstanden sind oder eben nicht im US-amerikanisch geprägten Bereich. Wie würden Sie sagen, stellt sich das heute dar, also wie die Filme, die Dokus, die Porträts gemacht sind? Sind die entsprechend auch progressiv für ihre Zeit und unter den Umständen, wie sie entstanden sind? Also so progressiv, wie Sie das von Intellektuellen, von neuen Musikern erwarten würden?
Es ist erstaunlich immer wieder, worauf man trifft. Mein Eindruck ist sozusagen ganz grob gesprochen. Das ist natürlich eine höchst differenzierte Geschichte. Aber im Groben kann man sehen, wie der Innovationswille, wie die Experimentierfreudigkeit zunehmend Richtung 90er Jahre abnimmt. In gleichem Maße wie ganz offensichtlich die Produktionsbudgets abgenommen haben. Man findet unglaublich subversive, auch medienkritische, gesellschaftskritische Arbeiten auf sehr hohem Niveau in den 60er und 70er Jahren. Von sozusagen intellektuell anspruchsvollen Arbeiten, wie zum Beispiel 80-minütige Sendungen, in denen Theodor W. Adorno spricht, auf eine Art und Weise, die man im Fernsehen heute nicht mehr, dem Publikum nicht mehr sozusagen zumuten würde, bis hin eben zu künstlerischen Formaten. Auch aus der DDR gibt es einige Fälle, die wir teilweise gefunden haben und zeigen werden, von höchst regimekritischen Arbeiten, die häufig in kodierter Art und Weise, aber teilweise eben erstaunlich offen, Kritik üben an dem Regime. Einige dieser Arbeiten wurden nie gezeigt, muss man auch dazu sagen. Also jeder Film hat seine eigene Geschichte. Aber mir geht es in erster Linie eigentlich genau darum, diese simplen Narrative, ja, die unser Bild dieser Vergangenheit prägen, zu destabilisieren. Wir wollen diese Geschichtsschreibung nicht durch eine neue Geschichtsschreibung ersetzen, sondern eher diese Lücken, diese Risse aufzeigen. Und in diesen Lücken und Rissen kann sehr viel wachsen an einer tieferen Verständnis der Gegenwart. Und weil das ganze Projekt eigentlich eine Geschichte unserer Gegenwart ist, geht es eigentlich viel mehr um unser Jetzt, wie wir uns hier verorten können, wie wir mit Medien jetzt umgehen können und sollten, als nur um einen reinen Blick, das was so genannt vergangen ist. Ja.
Und das war vielleicht dann auch die Frage, die sich am Ende noch anschließt, wenn man das eben vergleicht mit dem, wie heute neue Musik bzw. zeitgenössische Musik eigentlich im Medium Film, weil Fernsehen ja tatsächlich eben auf dem absteigenden Ast ist, verwendet wird. Würden Sie sagen, da geht was verloren, da stirbt was?
Man sieht den Wachstumszyklus dieser Institution Fernsehen. Und man muss aber auch sagen, ich habe mich dafür entschieden, in den 90er Jahren aufzuhören, weil es zusammenfällt mit dem Auftauchen des neuen Mediums, des Internets. Und man sieht, dass gerade hinsichtlich der Geschichtsschreibung da ein völlig neues Kapitel aufgemacht wird. Jetzt ist es nicht mehr notwendig, liegt die Macht sozusagen des Geschichtenerzählens nicht mehr in der Hand von Institutionen ausschließlich. Das heißt, die Filter existieren immer noch, aber sie sind verteilt. Es hat diese sogenannte Demokratisierung der Medien stattgefunden. Jetzt findet man eine viel diversere, viel reichhaltigere Darstellung dessen, was zum Beispiel im neuen Musikbereich heute passiert, weil die Produzentinnen und Produzenten sozusagen selber in der Lage sind, weltweit zu veröffentlichen. Und das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, der alles sozusagen verändert. Nicht weniger politisch ist, aber sozusagen unter ganz anderen Vorzeichen. Mhm. Interessant ist eben zu sehen, dass wir, ja, die wir mit diesem Medium Fernsehen aufgewachsen sind, wie stark wir eigentlich unter dem Einfluss von einer sehr, sehr gefilterten Sicht auf die Welt aufgewachsen sind. Und das gibt, glaube ich, Stoff zum Nachdenken, ja.
Neue Musik im Fernsehen von den 50ern bis in die 90er des 20. Jahrhunderts zeigt das Projekt Televisions im Rahmen des Festivals Märzmusik in Berlin. Das geht noch bis Sonntag und das war der Festivalleiter Berno Udo Polzer.